Das ist unsere Predigserie, wo wir die letzten drei Monate angeschaut, verschiedene Texte miteinander angeschaut. Texte, wo es um das Fasten ging, Fastenzeit, Zeit vom Loslassen, Zeit vom Aufgeben, Zeit, wo das Kreuz von Jesus im Zentrum steht und dann aber auch Zeit vom Feiern, Zeit, wo wir Neues in Anspruch nehmen, etwas Neues anpacken, etwas pflanzen, Zeit zum Einpflanzen, eine Zeit, wo die Verstehung von Jesus im Zentrum steht. Und ich denke, ich frage mit dieser Frage an, wo hast du vielleicht über die letzten drei Monate auf etwas verzichtet, gefastet, etwas müssen loslassen, aufgeben? Und auf der anderen Seite, wo hast du etwas gefeiert? Wo hast du eine Tischbombe hochgelassen oder Konfetti rumgeschossen oder mit einem Glas Wein angestoßen? Wo hast du gefastet und gefeiert? Schnell eine Übersicht über die Predigserie, die wir hatten. Kannst du uns das zeigen? Wir haben Texte angeschaut, was darum ging, Abendmahl. Der Verrat von Judas, Jesus in Gethsemane. Dann die Verleugnung von Petrus, die Verurteilung von Jesus, Golgatha und Grab, der Tod von Jesus. Das ist Fastenzeit. Und er, Jesus auf Verstehung, der Maus-Jünger. Jesus, der ihnen erscheint, wo sie plötzlich dem begegnen. Auffahrt, die Nachwahl, wo in die Apostelgeschichten sie schauen. Das Pfingstwunder und dann die Pfingstrede von Petrus und heute die erste Gemeinde. Wenn ich das alle anschaue, denke ich, das ist viel, was wir angeschaut haben. Man vergisst es alle. Wir sehen hier durch die Texte, durch ist eine Linie, eine rote Linie. Sie führt uns durch die Fastenzeit, durch das Feiern mit dem Ziel, neues Leben. Neues Leben zu schaffen in uns, um uns, ein Leben, das Gott ehrt und neues Leben ermöglicht. Und heute schauen wir den letzten Text an aus Apostelgeschichte und ich lese euch den vorlesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Dort steht, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Aposteln. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen sodass die Gemeinde immer grösser wurde. Jetzt bin ich etwa knapp 2 Jahre in Biel. Und ich merke, Biel ist eine stolze Stadt. Das ist mein Eindruck. Es gibt so den Begriff, der mir ab und zu entgegenkommt: savoir vivre. Biel weiss, wie man das Leben lebt. Das ist der Anspruch. Und wenn man ein bisschen die Medien geschaut hat, so in den letzten Monaten, dann hat sich das Gefühl der Stadt Biel noch ein bisschen verstärkt. Personen waren weltweit in den Medien, ein Astronaut, ein Musiker und jetzt noch ein Mediziner. Da ist ein gewisser Stolz da. Savoir vivre. Man redet jetzt nicht davon, dass Biel noch ganz grosse Probleme hat. Man ist ein bisschen ausblendet. Spannend ist, Jesus hat einen Anspruch, der sagt, er wisse, wie das Leben geht. Jesus sagt, er ist gekommen, damit er uns das Leben geben kann und das Leben in Fülle. Ich kann es in diesem Text zeigen. Leben in ganzer Fülle. Darum ist der Jesus gekommen. Wir alle zusammen, alle Menschen auf der Welt, kommen einmal an so den Punkt, wo wir uns fragen müssen, wie sieht ein gutes Leben aus? Wie handelt man gut? Was sind gute Umstände? Und was ist ein Lebensgefühl, das gut ist? Wir alle zusammen müssen uns mit dieser Frage einmal auseinandersetzen. Und der Miroslav Volf, ein kroatischer Theologe, hat gesagt, ein blühendes Leben, ein gutes Leben, handelt aus der Liebe heraus, Entscheidung, ist von Frieden geprägt, das sind die Umstände, und ist von Freude durchdrungen, eine Gefühlsebene. Ein erfülltes Leben, ein ewiges Leben, das schon hier und jetzt anfängt. Das kleine Blümchen dort zeigt etwas von diesem aufblühenden Leben. Wir haben letzte Woche die Pfingstpredigt angeschaut von Petrus. Der Petrus, der erlebt hat, wie Gottes Geist auf die kleine Gruppe, auf die kleine Gemeinde kommt und ihnen neue Lebenskraft, Leben schenkt, Leben in Fülle. Und der Petrus steht auf und geht zu den Leuten raus, die da fragend daherkommen und predigen. Und er predigt etwas ganz Überraschendes, etwas ganz Unerwartetes. Er predigt nicht das Leben in Fülle, sondern er predigt einen gekreuzigten Jesus. Jesus, der gekreuzigt ist. Kannst du uns das zeigen? Der Text sagt, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Der Petrus verkündet einen Gekreuzigten. Auf der linken Seite sieht er ein Gemälde vom russischen Maler Jawlensky. Der hat sogar eine Zeit hier in der Schweiz gewohnt. Er hatte eine Lähmung gehabt, so dass er seine Hände nicht mehr brauchen konnte. Und dann hat seine Frau ihm die Hände mit einem Gürtel zusammengebunden und der Pinsel zwischen die Hände da. Und so hat er weitergemalt. Und was für Bilder hat er gemalt? Meditationen nennt man die Bilder. Es sind Bilder, wo ein Kreuz in die Mitte stellt und gleichzeitig ist es ein Gesicht. Der Jawlensky stellt der Kreuzigt in die Mitte von seinen Gemälden. Und der Petrus stellt der Kreuzigt in die Mitte von seiner Pfingstpredigt. Und ich höre schon die Bieler, die sagen, ihr Christen, da wollt ihr Leben in Überfluss und er stellt ihr einen Kreuzigten in die Mitte. Man könnte auch sagen, den Griechen oder den Bielern eine Torheit. Aber da gibt es noch andere Menschen. Da gibt es andere Menschen, die das Wort oder das Bild vom Kreuz sehen und etwas spricht ihnen an. Es gibt eine Hymne. Ich möchte die schnell vorlesen. Übersetzt. Wenn du vom Glanz der Welt abgestumpft bist, wenn deine Gedanken einen hohlen Klang haben, wenn du das Gefühl nicht los wirst, alles falsch zu machen, deine Superpläne scheinen nutzlos, dein Status bedeutet plötzlich nichts. Alles, was du wirklich wissen musst, ist, wo du hingehörst. Richte deine Augen auf Jesus, schau voll in sein wunderbares Gesicht und die Dinge der Erde werden seltsam verblassen im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, das ist oft eine kleine Gruppe, die das Wort und vielleicht auch das Bild vom Kreuz sehen und plötzlich merken, das Leiden. In diesem Leid, in diesem Kreuz, da ist auf eine sonderbare Art irgendwie Gott präsent. In Christus ist irgendwie der Gott präsent. Und wenn das sogar heisst, dass im grössten Leiden Gott präsent ist, heisst das ja, dass er in meinem Leiden, in meinem Leid, kann präsent sein. Und wo die Leute in Jerusalem an Pfingsten, die Pfingstpredigt von dem Petrus hören, da gibt es ein paar, die zutiefst im Herz getroffen sind und plötzlich merken, das hat mit mir zu tun. Das geht um mich. Und dann stellen sie die Frage, was müssen wir machen? Was sollen wir tun? Was würdest du antworten, wenn jemand mit dieser Frage zu dir kommt? Ich merke manchmal, ich bin versucht, nicht zu sagen, du musst nichts machen, du musst nur glauben. Petrus ist mutig und er sagt ihnen vier ganz konkrete Herausforderungen. Das sollt ihr machen. Es sind drei Sachen, die passiv sind, im Passiv formuliert, und eins, das aktiv ist. Kehrt um, sagt er. Das Erste. Das ist das griechische Wort Metanoia. Metanoia heisst denken, nachdenken. Denk über das Kreuz nach. Mach dir Gedanken dazu, denk nach, denk mit, denk um, denk neu. Es hat viel mit dem Nachdenken zu tun, umkehren. Aber es ist nicht etwas, was nur innen im Kopf passiert oder im Herz, sondern es hat Konsequenzen auf unser Handeln. Es ist ein Denken, das uns als ganzer Menschen soll umkehren, umdenken, neu denken. Das ist der Anspruch an eine Transformation, an eine Veränderung. Der Mensch soll sich verändern, kehrt um. Und das Zweite ist, lasst euch taufen. Eine klare Herausforderung. Untertauchen im Wasser, eine Zeit vom Loslassen, Sterben, Fasten. Und dann aber wieder auftauchen, eine Zeit vom Empfangen, neues Leben, Auferstehung, Feiern. Lasst euch taufen. Wir haben am 18. August einen Taufgottesdienst. Wenn du dich nicht taufen lässt, überlegst du dir, wäre das etwas für dich? Willst du dich taufen? Das ist das Zweite. Es ist passiv. Man lässt das mit sich machen. Das Dritte ist, empfiehlt Vergebung. Empfang. Das alte Leben, das, was bei uns bis jetzt geprägt hat, das, was uns geführt hat, da passiert ein Schnitt. Das alte Leben, das uns manchmal heute noch prägt, das soll uns nicht mehr auf die gleiche Art prägen, sondern da soll ein Schnitt passieren, ein Loslassen. Gott vergibt. Und der vierte Punkt ist, empfiehlt. Auch wieder passiv, mit offenen Händen. Empfiehlt die Gabe von Gottes Geist, von Gottes Präsenz, die in euch und um euch umkommt und neues Leben erschafft. Ein paar von diesen Sachen sind wiederholend. Sie wiederholen sich. Manchmal täglich. Vergebung empfangen. Gottes Geist empfangen. Umkehren. Und andere Sachen wie die Taufe ist einmalig. Vier ganz konkrete Herausforderungen. Und dort, wo die Menschen, die das Wort von diesem Kreuz gehört haben und diese Sachen umsetzen, dort entsteht eine neue Gemeinschaft, eine neue Gruppe von Menschen. Und die Menschen, da kommt, wir lesen es in einem Text, jeden Tag neue dazu. Da ist plötzlich ein Lebensstil, eine Veränderung, ein Lebensentwurf, der inspirierend ist, anziehend für das Umfeld. Da hat es andere, die sagen, hey, das wette ich auch, da spüre ich etwas von einem ewigen, von einem göttlichen Leben. Und die Leute, die sich dort versammeln, die die vier Sachen hier umsetzen, die dem gehorsam sind gegenüber diesen vier Schritten, die treffen sich regelmässig im Tempel, am grossen Ort, dort, wo alle Platz haben, und sie treffen sich daheim, in den Häusern. Dort, wo man um einen Tisch umhocken kann, vielleicht. Tempel und die Häuser. Und sie versammeln sich um die Lehre der Apostel. Sie hören zu. Und sie austauschen untereinander. Teilen Leben, teilen Alltag miteinander. Teilen das Essen, teilen das Abendmahl, beten miteinander. Unterstützen einander in ihrem Alltag. Haus und Tempo. Randy Stanley ist Pastor in Atlanta und er hat gesagt, Christen treffen sich an zwei Orten. Eins ist in den Reihen und eins ist in den Kreisen. Die zwei. Ich habe sogar die korrekte EGW-Biofarbe genommen für das Bild. Reihen und Kreise. In der Reihe, da hören wir zu, so wie heute Morgen. Da geht es um das Zuhören und um Antwort geben im Gebet und Lobpreis. In den Kreisen, da geht es um Diskussion. Das kann ein Hauskreis sein. Das kann ein Arbeitsgrüppli oder eine Gruppe sein. Das kann ein Gebetskreis sein. Es kann aber auch ein Zweier-, Dreier-Gespräch sein bei einem Kaffee irgendwo in der Stadt. Kreisen und Drehen. Beides ist wichtig. Und meine Frage an dich ist, wo sitzt du in Kreisen? Offensichtlich heute Morgen. Aber wo hast du deine Orte im Leben, wo du zuhörst? Das kann ein Buch sein oder ein Podcast. Wo lass du dich inspirieren und lass es zu. Und wo sitzt du in Kreisen, wo du das Gehörte kannst diskutieren, besprechen, vielleicht nachhaken, vielleicht auch über die Predigt hier diskutieren, wo du sagst, du, das habe ich super gefunden, dann vom Andreas, zu diesem Punkt bin ich nicht daraus gekommen, hier bin ich anderer Meinung. Wo sitzt du in Kreisen und kannst diskutieren? Randy Stanley sagt sogar, die Kreise sind eigentlich sogar ein bisschen wichtiger als die Reihen. Man sieht das manchmal bei den verfolgten Christen. Sie haben manchmal nicht die Möglichkeit, so in Reihen zu sitzen. Aber die Kreise, die verheben jedem Umfeld, unter jeden Umständen. Kreise und Reihen. Im Leitbild vom EGW Bio, da haben wir geschrieben, allein geht es nicht. Deshalb bewältigen wir das alltägliche Leben mit seinen diversen Herausforderungen miteinander und sind als Generationengemeinden in verschiedenen Kleingruppen und Wohngemeinschaften unterwegs. Wir teilen unser Leben liebevoll, unterstützen einander und wachsen gemeinsam. Ich habe das grossartig gefunden, als ich das gelesen habe. In den Kreisen Leben teilen. Ich würde sogar sagen, in den Kreisen fasten und feiern. In den Kreisen leiden, Leid und die Schwere, die im Leben und manchmal schon in der Nachfolge von Jesus an die Oberfläche kommt, teilen. Und er gehört manchmal das Zuhören dazu. Vielleicht manchmal schon zu beten miteinander. Vielleicht auch zu rennen miteinander. Fastenzeit in den Kreisen. Und dann gibt es aber auch die anderen Zeiten, wo man im Kreis, gross oder im kleinen Kreis, miteinander feiert. Neues Leben, das entsteht. Eine abgeschlossene Prüfung. Vielleicht ein Beruf, den man lernen konnte. Eine Hochzeit, die man feiern konnte. Kreise, wo man miteinander das Leben feiern kann. Ich bin letzten Freitag am Abend mit einem Mitgliedschaftskurs und bin dann da reingekommen in den Segenweh. Und Gadi, ich glaube, Gadi Plus war auch dabei, haben einen Abend zum Mentoring gemacht. Und ich bin da reingekommen und es hat überall, ich glaube, im ganzen Haus verteilt, ganz viele kleine Kreise gehabt. 2, 3, 4 Personen miteinander und die haben geredet. Die haben erzählt. Das hättet ihr hören sollen, wie das tönt hat in diesem Haus. Da ist Leben austauscht worden, da ist Leben geteilt worden, da haben sich Leute in andere Leute investiert. Das hat mich ganz ein inspirierendes Beispiel gedacht. Leben, das geteilt wird, wo sich verschiedene Generationen in andere investieren. Leben teilen in den Kreisen. Jesus hat gesagt, er ist gekommen für Leben, ewig zu leben, richtiges Leben zu bringen. Und das bedeutet ein volles Leben, ein erfülltes Leben. Ein Leben, das beides kennt, zu fasten und zu feiern. Ein Leben, das das Kreuz kennt und aber auch die Auferstehung. Ein Leben, das Einsamkeit kennt und aber auch die Gemeinschaft. Ein Leben, wo ab und zu immer mal etwas ausreißt, etwas abschnitt, etwas zurücklässt und aber ein Leben, wo immer wieder mal etwas Neues einpflanzt, etwas Neues anpackt, etwas Neues, das wachsen kann. Und in all dem innen ist das Ziel, dass Gottes Wesen, das Gesicht von Jesus in diesen grossen und in diesen kleinen Gruppen sichtbar wird. Dass das Wesen von diesem Jesus in den Menschen spür- und erlebbar und sichtbar wird. Veränderung, Transformation. Das ist das ewige Leben, das Gott für uns vorgesehen hat. Das wollte ich euch mitgeben. Und ich hoffe, ihr könnt das mitnehmen. Und vielleicht tun wir gleich schnell die Reihen, die wir jetzt haben, aufbrechen. Und machen kleine Kreise. Links, rechts, 2, 3 Leute. Und ich möchte noch fragen, was aus dieser Predigt hat euch angesprochen? Und was ist das, oder vielleicht anders gesagt. Nehmen wir uns einen Moment Zeit und brechen die Reihen auf, treffen wir uns in Kreisen, diskutieren und wir würden dann einmal ein Zwischenstück hören und dann würden wir dann wieder zurück in die Reihen kommen. Ist gut? Vielleicht noch schnell ein Tipp. Wenn ihr alleine seid, hört uns zu, wie das tönt. Hört uns zu. Ja? Los!